Los.
Servus, Prost, Gregor.
Ja. Na, Weltentraf, Prost.
Sie hören den Biertacher Podcast 171. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ich habe übrigens sensationelle Neuigkeiten. Aber zuerst unsere Sponsorenhuldigung.
Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooConnect.com, der Internetagentur aus Graz, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
Und danke an alle unsere Flatterer.
Ja.
Und bevor meine rituelle Frage kommt, jetzt meine sensationelle Neuigkeit. Gregor hat
Ja.
erstmals seit Jahren beim Garib einen Vorspeisenteller
Ja,
geordert.
habe ich.
Gregor, wie ist die kulinarische Empfindung? Also, Sie hören jetzt live, ja?
Die
Du hast
erste,
genau
genau,
zwei Bissen
ich
gemacht.
esse jetzt mal die Bohnen.
Wir haben schon fast Food geblockt.
Traumhaft. Ja, herrlich.
Okay, also hiermit von uns beiden empfohlen beim Garib den Vorspeisenteller.
Eine Empfehlung. So, jetzt kommt die rituelle Frage, oder?
Rituelle Frage, was haben wir erlebt?
Ja, also ich eher auch Couchprogramm, aber ich habe den Film Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder gesehen aus dem Jahre 1973.
Okay.
Science-Fiction-Film. Und was habe ich sonst noch zu berichten? Über einen Mini-Rechner Kinko und auf YouTube habe ich meine zurzeit sehr stark diskutierte Doku-Reihe angeschaut. Tropes vs. Women heißt.
Okay.
Das war's da so im Grunde.
Ja, ich kann berichten von meinen Pelikan Python statischen Blockversuchen, wo ich ein bisschen weitergemacht habe. Und sonst war ich sogar zweimal im Kino, nämlich in Guardians of the Galaxy.
Hast du es dir auch angeschaut?
Habe ich mal. Du auch, oder?
Nein, noch
also,
nicht, aber okay. Alle meine Freunde
du
haben sich
schon wirst das
angeschaut.
Auch bald anschauen. Und ich habe mir auch angeschaut Hectors Reise um die Welt oder Hectors Suche nach dem Glück.
Schön. Ja. Möchtest du starten oder?
Wie du willst, dann starte ich einmal.
Ja, starte du.
Okay. Ja, also wie schon in den letzten Folgen angedeutet und erzählt, ich vereinige derzeit meine alten WordPress.com-Blogs auf meinem eigenen Server, den auch der Gregor maintained.
Ja, mit Pelikan neuerdings.
Ja, mit Pelikan. Also das ist ein Python-Tool zur Erzeugung von statischen HTML-Seiten, was mir sehr gefällt. Und ja, also die Doku von dem Pelikan ist nicht allzu ausführlich,
okay.
Aber ich habe geschafft, also mich einzuarbeiten und ich habe es jetzt geschafft, einen Blog, also meinen Blog sozusagen nach halbwegs meinen Vorstellungen zu machen, die alten Blogpostings zu importieren und ich habe jetzt auch Teile von meiner Spielen-Programmieren-Seite als Blogpostings sozusagen importiert. Und zwar habe ich so Reviews gemacht über Bücher, also was ich eigentlich auch im Biertaucher Podcast, wenn ich ein Buch erzähle, habe ich das dann halt ab und zu auf so eine extra Seite gestellt. Der Sinn war eigentlich, weil ich ausprobieren wollte, ob irgendjemand auf diese Amazon Partnerprogramm Bilder klickt, wo man meistens den Buchtitel sieht und wo ich dann eine Provision bekommen würde. Also es hat zwar schon ein paar Mal wer draufgeklickt, aber ich habe immer noch insgesamt seit 4 Jahren oder so weniger als 10 Euro Umsatz und kriege da nichts überwiesen, aber ich gebe die Hoffnung nie auf.
Ja, vielleicht kommt es ja mal.
Ja, und sonst habe ich mir auch gedacht, ich lese so viel und dann verwechsle ich selber die Bücher und weiß nicht mehr genau, wo war die Aussage jetzt drin. Also ich sollte mir sowieso das selber auch aufschreiben und so ganz ist es noch nicht. Aber immerhin, also das ist sozusagen der Sinn, dass ich sozusagen eine eigene Zusammenfassung habe von den Büchern, die ich selber lese, auch für mich selber.
Und mit Pelikan bist du weiterhin zufrieden? Oder
mit Pelikan bin ich jetzt sehr zufrieden. Also das wird, glaube ich, für die nächste Zeit mein Blogsystem und auch mein schnell eine kleine Webseite für jemanden aufsetzen System der Wahl bleiben, weil es hat also eine große Möglichkeit, bestehende Systeme zu importieren. Du bist sehr frei darin, wie du deinen Content schreibst. Also du kannst TXT-Files reintun, reines HTML natürlich, MD-Files, diese Markdown-Files, RST-Files, das ist eine Auszeichnungssprache. Also wie auch immer du deinen Content kriegst, der ist verarbeitbar.
Du musst also nicht alles extra neu einkaufen oder mit Copy-Paste irgendwie dir das
zusammenstoppeln,
sondern kannst das so automatisieren, zumindest zu einem gewissen Grad.
Genau, ja. Was ich jetzt schmerzlich merke, ist, dass ich mich nicht gut genug mit Regex auskenne. Also ich schreibe jetzt immer so kleine Python-Programme, die durch diverse Files drüber laufen und dann halt irgendwelche Ersetzungen machen. Und denke ich mir, eigentlich soll es da was Besseres geben. Aber ja, ein bisschen Handarbeit braucht man immer, wenn man was importiert. Also hundertprozentig geht's meistens nie.
Auch, also ich arbeite jetzt sehr viel mit WordPress und da hat man genau dieselbe Problematik, wenn man etwas klonen möchte.
Oder also auch wenn du von WordPress in WordPress importierst.
Ja klar, es gibt ja das, gibt die Möglichkeit, ein Multisite anzulegen, das heißt eine WordPress-Installation, aber mehrere Blogs auf dieser Installation.
Okay.
Das hat den Vorteil, dass du Plugins halt einmal installierst.
Ah, und okay. Und auch gemeinsame Shared Space hast für Fotos wahrscheinlich und so.
Genau, aber auf den Subseiten muss man dann höllisch drauf aufpassen, dass das Template dann gleich verwendet wird, dass du die Konfiguration gleich hältst und so. Und
also du kannst da nicht verschiedene Templates für jeden Subblock?
Oh ja, kannst du, aber oft ist es ja, also Multisites werden auch oft dafür genützt, Übersetzungen von einer
Seite, wo dann jede Sprache seine eigene Subseite
ist. Genau, und da ist ja das Ziel, dass es möglichst gleich ausschaut. Mhm. Und da gibt es dann auch so Plugins, wo man es kopieren kann, 1:1, aber man muss sich trotzdem aufpassen, weil wenn man es auf der einen Seite ändert, muss man es auf der anderen Seite dann auch ändern. Weil
also du musst selber synken sozusagen.
Genau, und das ist halt natürlich immer ein Problem.
Ja, ich plapper weiter von dem Bild her. Ja. Und zwar, also es kommt mir so vor, als sind die initialen Entwickler aus Frankreich, weil sehr viele Beispiele in der Doku haben französischen Content. Und da sind Beispiele, oder zumindest sind da viele aktive Entwickler aus Frankreich. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass sozusagen von Haus aus daran gedacht wurde, dass du multilingual bloggen kannst. Mhm. Also, dass du ein Übersetzungssystem hast. Und ich habe das jetzt aber nicht benutzt. Hauptsächlich deshalb, weil ich einen englischen und einen deutschsprachigen Blog vereinigt habe in einen riesigen Horst-Misch-Masch-Blog und es keineswegs so ist, dass ich meine Blog-Postings zweisprachig mache, sondern dass ich halt manchmal ein englisches und manchmal ein deutsches habe. Mhm. Und das habe ich jetzt einfach zwei Kategorien gemacht. Also wer nur die englischen lesen will, drückt auf einen Knopf und kriegt nur die englischen und aus. Und ja. Und sonst, es gibt Themes, also wie man es auch eh von jedem Content-Management kennt, wo du im Prinzip besseres CSS hast und dann halt da die Optik beeinflussen kannst.
Templates, Themes.
Genau. Und es gibt Plugins. Mhm. Und die Plugins tun halt die Funktionalität erweitern, zum Beispiel. Ja. dass du halt eine Suchbar bekommst oder irgendeine Funktionalität, die du vorher noch nicht drinnen gehabt hast. Und ja, ich bin mit beiden zurechtgekommen. Ich habe mir jetzt ein Theme gestohlen sozusagen und das überarbeitet und auch einige Plugins aktiviert und bin sehr zufrieden. Also das funktioniert. Das Einzige, was ich noch nicht ganz geschafft habe, also ich habe so eine, weil es statisch ist, gibt es keine dynamische Suchfunktion, wie du es jetzt in einem Wiki hast. Und ich habe jetzt so eingebunden eine DuckDuckGo-Suchleiste. Mhm. Und da kann ich auch super was eintippen und bekomme dann eine Seite von DuckDuckGo. Dieser Suchmaschine, aber die findet nichts.
Oh je.
Und jetzt weiß ich nicht, liegt das daran, dass das jetzt erst 3 Tage online ist oder habe ich da irgendwas falsch gemacht?
Oder ist die Robot.txt da anpassen?
Ja, so liegt es an mir oder liegt es an denen? Keine Ahnung, das ist mir jetzt aber auch nicht so ganz wichtig. Aber ja. Und sonst kann ich berichten, also ich man kann seine Blogs taggen und dann entsteht noch so eine schöne Tech-Cloud und es gibt dann eigene Subseiten und sogar Feeds für jeden Tag. Also ich kann, also angenommen Schule ist jetzt ein Tag und dann könnte jemand, der nur das interessiert von meinen Postings, sich nur den Schulfeed sozusagen in seinen Feedreader
nach dem
importieren. Ja. Und da bin ich jetzt drauf gekommen, dass es eine Qualität ist, wenige Text zu haben. Also beim Wirtaucher Podcast tagge ich alles. Also, und weil ich einfach halt gut taggen will. Mhm. Ne? Und bei meinem Blog jetzt aber, das hat auch optische Gründe, weil die Tags so auf der Seitenleiste sind. Und da will ich jetzt eigentlich nur sehr wenige haben und ja, die sollen dafür was aussagen.
Ja, es ist ja unterschiedliche Ansprüche. Dann beim Podcast kommt auch viel zusammen, muss man sagen.
Genau, wir reden ja über Hints und Kunst.
Ja, genau. Dann geht es ja quer, kreuz
und
quer.
Und ich habe eigentlich so 5 Hauptthemen, über die ich blogge. Mhm. Und wenn jetzt halt was nicht reinpasst, dann kriegst du halt gar kein Deck und raus. Ja, das sind so meine Beobachtungen von mir selbst. Und so bin ich entsetzt, was für Blödsinn und niederqualitätiges Zeug ich früher so geschrieben habe oder wo ich einfach so irgendwas hingerotzt habe und das wurde dann nie richtig fertig gemacht, eben gerade bei den Buchreviews. Mhm. Und dann bin ich jetzt immer so, da soll ich die Rechtschreibfehler jetzt ausbessern und das sollte ich dann nicht auch gleich den Artikel verschönern und dann denke ich mir, das ist ein Artikel von 2008, es liest eh keine Sau. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt lieber erst die anderen 12 Dutzend Postings da rein importieren und so beschäftigt man sich halt mit seinen eigenen Sachen. Aber ich habe großen Spaß daran und ich kann es eigentlich auch jedem empfehlen. Und wieder ein GitHub-Projekt, Dokumentation ist vorhanden, aber ist jetzt nicht so ganz super einsteigerfreundlich. Vielleicht raffe ich mich irgendwann mal auf und mache eine super kindergerechte, also Pelikan installieren für Dummies Anleitung, aber es, ja. Also wenn man ein bisschen EDV-Kenntnisse hat, kommt man zurecht.
Und Vorteil ist, man muss ja, glaube ich, beim Provider dann nicht aufpassen, dass der irgendwie Python anbieten muss, weil du hast das lokal.
Das läuft alles bei dir und du die fertigen und sogar es tut für dich per FTTP oder RSS oder SSH die fertigen Sachen dann raufladen auf den FTP-Server. Also du hast dann gar nichts
zu tun. Das heißt, was kannst du ja sogar das BAB abstellen, wenn das
geht bei deinem Provider. Was mir extrem sympathisch ist eigentlich. Na, und da hast du auch keine BAB-Sicherheitslücken und brauchst dich um nichts kümmern und hast keine Vulnerabilities. Das ist einfach statisches Zeugs.
Und cool. Das ist schon was wert. Also kann ich mir vorstellen für gewisse Anwendungszwecke, dass das auch für Kunden praktisch ist.
Ja.
Weil viele wollen ja auch einfach nur eine Visitenkarte quasi.
Genau, so oder sagen wir jetzt, wenn man beim Garibizien-Restaurant-Homepage.
Ne? Genau.
Wenn es dann so alle zwei Monate die Einspeisekarte ändert.
Ja, genau. Da dann kann man das nehmen. Dafür. Wenn schon jemand beherzter bloggen möchte und dann noch sagt, hey, ich hätte da gerne noch eine Slideshow und da noch den Facebook-Button und eine Blog-Roll und was weiß ich noch alles. Okay, dann nimmt man wahrscheinlich irgendwas Konventionelleres.
Ja. Was mir auch aufgefallen ist bei WordPress.com, ich meine, das ist ja der Gratis-Hoster für WordPress-Seiten, ist mir aufgefallen, dass sie, wie soll ich sagen, über die Jahre sind sie, glaube ich, ein bisschen großzügiger geworden bei dem Speicherplatz, den sie dir für Fotos und so anbieten. Ah, okay. Also du hast ja so ein Gigabyte oder was da üblich ist. Also das ist halt über die Jahre, glaube ich, ein bisschen hinaufgegangen. Aber was mir sehr unangenehm aufgestoßen ist, zumindest war das, wie ich begonnen habe, nicht so, es werden jetzt sozusagen unten Werbeeinschaltungen hineingetan unter deine Blogpostings.
Das ist unabschaltbar für dich? Oder?
Unabschaltbar für mich. Ich kann natürlich irgendwas zahlen, dass das dann nicht passiert. Muss man jetzt sagen, okay, das ist ein Gratis-Service, da bin ich das Produkt und nicht der Kunde. Das muss einem halt auch klar sein, dass die ihre Bedingungen jederzeit ändern können. Aber es war mir dann halt nicht so ganz recht, weil angenommen, ich mache jetzt ein Blogposting, was eh nur aus einer einzigen Zeile besteht, in der ein einziger Link drinnen ist, weil ich keine Zeit habe. Und dann ist das halt 10% der optischen Darstellung, weil der Rest sind irgendwelche von WordPress vorgegebene Seiten-Slides und Titelbilder und Grafiken und unten ist dann ein riesiges 4 Quadratmeter Ad, wo irgendein Wort, das absolut keinen Sinn gibt, aufgrund von einem Algorithmus halt gematcht wird.
Ja. Ist nicht so ideal.
Ist nicht so ideal. Und das andere, was mich auch immer, oder nicht immer gestört hat, aber was mich dann halt immer mit der Zeit angefangen hat zum Stören, war, gewisse Sachen, zum Beispiel funktionierende Amazon-Partnerlinks, kannst du es auf WordPress nicht reintun. Entweder weil es überhaupt verboten ist, oder weil sie es halt in den AGBs drinnen haben, dass sie das nicht wollen.
Okay.
Was ja auch ihr Recht ist. Ne?
Ja, oder, bis auf deren Server.
Man genau, oder bei Google AdSense oder so reintun. Aber dafür habe ich ja jetzt einen eigenen Server,
den
ich zahle, und da kann ich mir jetzt werbemäßig voll austoben.
Ja, und so viel WordPress installieren oder andere CMS.
Ja, da wird jetzt Google Ads auch voll drauf. Blink, blink, blink.
Es dreht sich alles.
Make money
sich.
Fast. Genau. Ja. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich eh nicht viel tun, aber ich habe jetzt einmal die Freiheit, überhaupt das zu tun, was ich will. Das ist sehr angenehm.
Sehr gut. Ich habe da eine kleine Tech-Meldung heute aufgeschnappt, über die ich reden wollte. Das ist nämlich Kinko.
Kinko, was ist Kinko?
Kinko ist ein Mini-Rechner à la Raspberry Pi mit einer vergleichbaren Hardware. Also hat auch einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich glaube, die Cortex A8 CPU ist schneller. Und Kinko hat die Aufgabe, verschlüsseltes E-Mail möglichst einfach benutzbar zu machen und zu dir nach Hause zu bringen. Das heißt, auf diesem Mini-Rechner ist ein Mail-Server vorkonfiguriert, zusammen mit OpenSSL und GNU-PG.
Also praktisch eine Kryptobox.
Eine Kryptobox, genau, für deinen E-Mail-Verkehr. Genau.
Das heißt, das tust du dir ins Wohnzimmer sozusagen als Always-On-Rechner.
Richtig.
Und tust damit Always entkrypten sozusagen und brauchst nicht... Achso, und das ist ein Linux-Rechner, dadurch brauchst du nicht unter Windows irgendwie was aufsetzen.
Genau, das sollte ganz komplett self-contained sein. Und
das ist eigentlich witzig, das ist ja dann das Gegenteil von dem Alleskönner-PC. Du hast eigentlich einen PC, damit er alles kann, und jetzt wird das aber, jetzt hast du dann wieder mit der Kryptobox ein Single-Purpose-Ding.
Wobei ich ja das auch ein bisschen das Problem sehe, weil wenn ich so einen Mini-Rechner betreiben würde, und ich habe ja zwei Mini-Rechner, dann würde ich schon mehrere Services doch drin vereinen. Ich meine, das steht Ihnen jetzt noch offen, kaufen, die können ja dann drauf tun, was sie wollen.
Ich meine, ich nehme an, das ist ja ein Linux, was auf
ja,
diesem Kinkorrent, das heißt, das du könntest ein, da dann ja auch mehrere
Services haben. Sie haben es da hier geschrieben, das ist, glaube ich, ein Debian, das da drauf ist. Und ja, es ist eine Kickstarter-Kampagne und sie sind auch zurzeit in Ungewissheit, ob es rauskommt oder nicht. Ich fand es nur wieder gut, dass es so etwas in Richtung mach erstens Verschlüsselung zugänglich, bring es wieder zu dir nach Hause.
Ja.
Ich meine, die Cloud hat
jetzt... Und nicht diese Schweizer Lösung, da vertraut uns,
wir verschlüsseln richtig. Für euch. Und egal, was rausschaut oder so, ich finde gut, dass man vielleicht den Gedanken wieder ein bisschen bei den Leuten verankert, dass man gewisse Services auch bei sich zu Hause haben auch kann. Auch
physikalisch.
Und, ja, auch physikalisch, ja. Wie zum Beispiel auch eine Uncloud-Installation auf diesen Mini-Rechnern, so ohne Probleme.
Und wenn CPU das gut geht, wird das ja dann wie ein Raspberry Pi, also wird das dann sozusagen ein Ökosystem sein, was schon in den Wohnzimmern ist, wo dann vielleicht viele Leute wieder drauf kommen, ah, da könnte ich ja ein bisschen zuhacken oder einen Aufsatz machen.
Es fehlt ja nur dann, das ist schon mal ein guter Ansatz, wenn Sie da zum Beispiel das jetzt wirklich von der grafischen User-Interface her gut hinbekommen, also dass es die Leute kapieren. Es hat schon der Jacob-Applebaum gemeint, irgendwie das Schlimmste, was die Geheimdienste befürchten können, sind schöne User-Interfaces für Verschlüsselung.
Ja.
Wenn die da auf gute, eben auf OpenSSL und PG setzen, dann finde ich das gut. Das wird auf jeden Fall, ist das ein fruchtbarer Gedanke und da kann man auch andere Services auch rein.
Und was sagst du jetzt technisch? Also könnte man das Ganze nicht mit so einem KubiBoard oder Raspberry Pi, der sowieso always on ist, genauso machen? Definitiv. Oder ist das halt dann nicht so schön in einer Box?
Und deswegen, das ist auch ein bisschen das Problem, was ich habe mit diesem Kickstarter-Kampagne, warum die jetzt ja wirklich noch einen Kinko, einen weiteren eigenen Rechner rausbringen müssen, deswegen ist mir jetzt
also mal nicht so... Also der ist auch eigene Hardware sozusagen.
Ist eigene Hardware, also so beschreibt sich es zumindest immer auf diesem, in diesem Artikel darüber. Also das könnte man auch machen. Ich glaube, wenn es eine beherzte Distro gäbe und so, dann könnte es das auch verdienen. Okay, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke in die richtige Richtung und mal schauen.
Consumer-friendly sozusagen.
Genau.
Linux in die Wohnzimmer.
Was da mal draus rausschaut.
Ja, coole Sache.
Ja, ich kann noch kurz weiter erzählen vielleicht. Oder hast du noch eine... Ich erzähle mal, weil es gerade bei mir Ding. Da habe ich nämlich noch in der Themenliste geschrieben. Ich habe mir heute und gestern eine Doku-Reihe auf YouTube angeschaut. Drei Teile, das nennt sich Jobs vs. Women und ist von der Anita Sarkeesian, ist eine kanadisch-amerikanisch-feministische Medienkritikerin. Und da geht es über Sexismus in Spielen. Das ist eine Abhandlung. Im ersten Teil wird so einmal das Urtrop, was ja sehr oft erzählt wird, was es seit Donkey Kong gibt, das Damsel in Distress. Das heißt, man rettet die Prinzessin immer und immer wieder.
Männlich, ne?
Und Mann ist männlich. Und im zweiten Teil wird das dann noch weiter vertieft, da wird es ein bisschen düsterer. Da geht es nämlich darum, dass im Zuge dieser Damsel in Distress auch oft Gewalt gegen Frauen ausgeübt werden. Das heißt zum Beispiel, der Held kommt gerade 2 Minuten zu spät, seine Frau wird wieder weggeschleppt oder im schlimmeren Fall bei den moderneren Spielen halt wird sie getötet, die Frau, und der Vater versinkt in Rachegedanken und auch rettet die Tochter oder so.
Rächt die Tochter
dann mal. Ja, rächt die Tochter. Oder ja, genau.
Mit einem Grund hat er niederzubauen.
Ja, genau. Und sie erklärt das sehr gut, es ist wahnsinnig umstritten, natürlich zieht dieses Thema Sexismus in Computerspielen sehr viele Trolle an. Und wenn man sich diese drei Teile anschaut, dann sieht man gleich auf der Seite YouTube Open Letter to the Critics of Anita Sarkeesian oder eine Indie-Game-Entwicklerin, da habe ich mir auch angeschaut, was die für eine Position vertritt und so. Aber ich fand diese drei...
Und was hast du jetzt als Gamer und männlicher Gamer sozusagen halt... War das für dich ansprechend, was sie gesagt hat, die Thesen?
Ja. Also erstens im ersten Teil schockierend viel habe ich zum Teil auch selbst gespielt und auch zugeschaut. Da war Assassin's Creed dabei. Ja, das ist so weit. Das meint sie ja auch. Ich meine, bei Filmen kommt ja auch Sexismus und solche, bei Gangsterfilmen oder anderen Genres vor. Das Problematische beim Spielen ist, dass man halt zum Mittäter gemacht wird, wenn man da ja aktiv dann teilweise vorgeht. Und das muss man sagen, also mir ist es besonders aufgefallen, das haben sie auch sehr oft gebracht, beim Open-World-Spiel Sleeping Dogs, das ist eigentlich so ein Grand Theft Auto-Klon, der aber in Hongkong spielt, glaube ich, also asiatisches Setting, und dort ist es eben auch so, dass sehr Natürlich, also du hast dann dort dieses Gangster-Genre und da sind eigentlich Frauen oftmals gleichgesetzt von der Wirkung her wie Energy-Drinks. Das heißt, du nimmst dort Dienste einer Dame in Anspruch und du bekommst eine Energieleiste hoch. Und das ist die einzige Interaktionsmöglichkeit. Oder du kannst sie halt, wie es natürlich bei Open-World-Spielen immer so ist, kannst du natürlich auch verletzen und erschießen. Solche Sachen passieren und das ist in Open-World-Spielen einfach möglich und auch oftmals Teils des Narrativs. Bei Sleeping Dogs ist mir auch wirklich eingefallen, dass teilweise in den Cutscenes und so, das ist dann wirklich auch schon, das muss man schon sagen, das ist ja nicht mehr sexistisch, das ist frauenfeindlich. Also das ist zum Beispiel in einer Quest, kann ich mich noch erinnern, die ich beobachtet habe, ist irgendwie so, der Hauptprotagonist hat irgendwie so Hightech-Equipment und überwacht dann eine Frau und weist ihr Untreue nach und beschimpft sie, während aber dieser Hauptprotagonist auf der anderen Hand durch die Clubs zieht und brandschatzt und die ganze
das
Zeit.
Das heißt ja, dass die Frau betrifft, nicht, ja, dass er sich.
Genau, und das aber er wirklich mit einer haarsträubenden Selbstgerechtigkeit erzählt. Und ja, ich finde das, also sie hat vollkommen recht. Also sie hat vollkommen recht. Im dritten Teil zeigt sie auch Gegenbeispiele auf. Hat mich sehr gefreut, haben sie zum Beispiel Monkey Island aufgeführt, wo es schon ein selbstbestimmteres Frauenbild zumindest gibt und so. Und verschiedene Aspekte sind interessant. Und wenn man sehr ehrlich ist und also bei diesen AAA-Spielen ist es einfach auch wirklich immanent drinnen, genau. Und das ist mal auf jeden Fall gut, dass es thematisiert wird und mich hat es interessiert. Ich habe sehr viel wiedererkannt und sie hat sich auch Mühe gegeben, Bandbreite an den Spielen zu zeigen. Also dass dann genauso auch die Rollenspiele wie Skyrim oder Fallout auch drinnen, die zum Teil witzigerweise auch als zumindest genderneutral in gewissen Beziehungen gezeigt werden, wenn dort zum Beispiel das Konzept der Prostitution auf Männer und Frauen zum Beispiel. Naja. Anschauen und Meinung bilden. Es ist auf jeden Fall kurzweilig. Es war, glaube ich, entstanden durch eine Kickstarter-Kampagne. Das heißt, der Production Value, man sieht halt sie wie eine Nachrichtensprecherin.
Aber es ist professionell gemacht,
sozusagen. Total professionell. Und sie kann aus dem Vollen schöpfen.
Und es ist jetzt nicht so das typische, was soll ich sagen, deutschsprachiger Medienexperte, macht uns Computergamer nieder wegen Killerspiele.
Das ist es eben nicht. Und sie auch im letzten Teil sagt sie das ganz deutlich. Es ist überhaupt nicht, dass der Mechanismus so einfach, man spielt diese Spiele und wird zum Sexisten. Oder dass das einfach Mechaniken sind, die teilweise in den Spielprinzipien natürlich bei Ego-Shootern, dass da eigentlich fast nur Tötungsinteraktionen da ist. Natürlich auch diese Interaktion dann so implementiert. Ja, also ich fand es nicht unangenehm mit dem großen am Zeigefinger, aber sie kann aus dem Vollen schöpfen. Und es ist teilweise, wenn sie ein Prinzip erklärt, kann sie Cutscenes zeigen von, weiß ich nicht, über 30 Spielen.
Und es war jetzt auch für dich als Gamer sozusagen ein bisschen Augenöffnend, wenn ich das richtig...
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bewusst war es mir schon, aber das ist mal gut, dass es so deutlich ausgesprochen wird. Und das zieht ja jetzt auch Kreise. Zum Beispiel heute habe ich noch einen Artikel gelesen über einen Programmierer von Saints Row. Das ist auch so ein Grand Theft Auto-artiges Spiel, der gemeint hat, ja, sie hat auch vollkommen recht, dass wir machen Fehler und es haben Fehler gemacht. Und mal schauen, wie das in Zukunft geht. Also ich glaube nicht gerade bei den Open-World-Spielen, dass sich das jetzt auf die Schnelle ändern wird, sondern das wird es immer geben, aber dass da zumindest mal drauf nachgedacht wird, wie man andere... Genau, richtig. Ja. Und dass da auch andere Sachen raufkommen.
Ja. Ja, die Branche kommt jetzt halt im Mainstream an und muss sich auch mit der Gesellschaft auseinandersetzen.
Richtig, genau. Das ist jetzt nicht mehr der abgeschiedene Nerdsport. Das wird auf breiter Fläche diskutiert und das ist gut.
In diesem Zusammenhang habe ich einen sehr schönen Stay Forever Podcast gehört.
Ja.
Ich muss mich übrigens jetzt outen als großer Christian Schmitz-Fan. Mhm. Ich finde, der redet so cool. Der hat so super Formulierungen. Kann der das aus dem Stegreif? Oder wie macht der
Typ? Da kannst du Young and the 80s auch gleich hören. Da spricht er zusammen mit seinem Bruder über seine Jugend in den 80ern.
Und okay,
auch in dieser Qualität.
Geil, ja. Und bei dem Stay Forever ging es um Lara Croft. Das war eigentlich nie mein Lieblingsspiel. Das habe ich auch nicht einmal selber gespielt. Aber sie haben einfach eben auch mit dieser Gender-Sache haben einfach sehr, sehr schön drüber erzählt. Und ja, war sehr nett zum Hören.
Was ja bei der Lara Croft auch ein interessantes Ding ist, weil das ja dann auch in den Medien auch zum ersten, also...
Ja, war damals war, die hat eigentlich das auch in den Medien gebracht, ne, war plötzlich
genau, Computerspiele, war wie sie... Genau, Ärzte-Video gegeben, wo man sie gesehen hat und sie war auf Titel, genau, richtig. Interessant.
Ich bin eigentlich durch mit den Techie-Themen, ich habe letztes mal eins vergessen, aber so richtig war es auch nicht.
Okay.
Schon aufs Nachlesen. Übrigens, das habe ich glaube ich nie richtig gesagt. Ich habe es in den Shownotes korrigiert, aber das Buch, was ich gelesen habe von den Freakonomics, das hat geheißen Think Like a Freak, nicht Super Freakonomics. Super Freakonomics war das letzte. Das jüngste heißt Think Like a Freak.
Das ist der Teil am Rande, genau, zum Nachlese.
Für Leute, die nicht Shownotes lesen, sondern nur hören.
Ist das nochmal noch korrigiert? Ja.
Das auch gesagt wurde.
Ja.
Ja, ich habe sonst eigentlich nur zwei Kinofilme.
Ja, dann mach du mal noch einen Kinofilm und ich streue zwischen deinem ersten Film und deinem zweiten Film einen Film ein.
Passt, ja, super. Sehr guter Plan.
Preisschlussprinzip.
Okay. Dann fange ich an mit Guardians of the Galaxy, obwohl ich glaube ich über den Film nicht viel erzählen muss, weil die Leute, die affin sind zu dem Film, werden glaube ich sowieso anschauen, weil er jetzt sozusagen der lustige, irre, coole Science-Fiction-Film ist sozusagen.
Okay. Marvel-Vorlage, glaube ich.
Ja, Marvel-Vorlage, ziemlich obskure, die angeblich sehr unbekannt ist. Das ist eine Nebenserie und die jetzt wahrscheinlich einen größeren Push erleben wird.
Glaube ich auch auf jeden Fall.
Und was kann ich sonst sagen? Ja, schönstes Popcorn-Kino, man kann viel zum Schauen. Die Handlung ist weder nachvollziehbar noch wirklich bemerkenswert, aber man geht auch nicht hin wegen der Handlung oder den Dialogen. Du kannst es dir auch mit relativ jüngeren Familienmitgliedern anschauen, das bekommt man auch auf ihre Kosten. Es geht um ja, so einen Typ, der halt so ein bisschen Han Solo-mäßig durchs Weltall fliegt und so, hat er dann von seine Szene, wo seine Mutter stirbt, also als Kind, so ein bisschen ausgewalzt. Und ja, also ist halt die Besonderheit, er kriegt halt so ein Tape und er geht auch immer mit einem Sony Walkman, geht da herum und hört da.
Das so kommt im Vorspann vor, glaube ich. Ja, ja. Mit so 80er Jahre komischem oder so
poppigem. Ich nehme an, der tiefere Sinn ist, dass das für uns 40-Jährigen jetzt irgendwie viel, ja genau, so sind wir auch rumgelaufen, Feeling gibt, aber nicht ganz kapiert. Und sonst, er gibt irgendwie Superschurken und über Superschurken und die bekämpfen sich da halt und sind super böse und ja, das Schöne ist bei diesen Guardians von der Galaxie ist auch dieser Hauptdarsteller und dann auch alle Freunde und die er aufgabelt oder mit denen er in irgendeiner Beziehung steht, sind alle nicht so goody-goody, sondern mehr so haben ihre dunklen und illegalen Seiten sozusagen und zu denen sie auch stehen und ja.
Hast du es dir in 3D angeschaut? Oder?
Leider, ja. Das war 3D. Also man kommt dem nicht aus. Und sogar auf Deutsch habe ich es mir angeschaut.
Ja. Ja, auf Deutsch?
Ja.
Okay.
Aber ich hätte jetzt auf die 3D-Brille verzichten können, wie bei allen Filmen. Ich habe halt meine Kino-Gea-Deppensteuer bezahlt. Aber es ist nett. Es ist witzig, die Dialoge sind lustig, die Situationen sind halbwegs lustig. Es sterben eigentlich relativ viele Leute oder Aliens, also es ist nicht so unblutig jetzt. Also
wirklich? Kein Disney-Film. Aber es war es ist, glaube ich, co-produziert von Disney. Aber
ja, es ist nicht so der klassische, wo du gar kein Blut siehst oder so, sondern wird schon festgeschossen, eine ganze Stadt bombardiert und so, ja, aber es gibt einen Waschbär, der halt voll CGI-mäßig ist.
Den sieht man am Plakat, genau.
Genau, ja, und sein Baumwesen und ja.
Aber ja,
es ist so eine Space Rogue Road Movie Comedy.
Ein schneller Flick zum Lachen und dann ist es schon wieder.
Sympathische Schurken und die sich gegenseitig gekonnt auf die Nerven gehen und
schöne
Dialoge. Ja.
Wie gesagt, ich habe ein bisschen die Vorschau zu oft gesehen, deswegen bin ich schon ein bisschen so, weiß ich noch nicht, aber ich werde mir die Woche, glaube ich, schon anschauen. Also,
es gibt nicht drumherum.
Man wird nicht drumherum kommen, ja. Ja, in Sachen Science Fiction, wenn du schon gemeint hast, dann kann ich auch gleich weiter erzählen.
Halt, jetzt musst du aber einflechten, nachdem du jetzt den ersten Vorspeisenteller beim Garib aufgegessen hast.
Exzellenz, ja. War auch wirklich köstlich. Ich glaube, sie stellt das auch gleich mal weg. Hoffentlich schmeiße ich die Kerze nicht um. So. Evakuiert. Ich habe mir angeschaut einen Film aus dem Jahre 1973 von dem deutschen bekannten Regisseur Rainer Werner Fassbinder, der so Filme bekannt ist wie, glaube ich, Angst, Fressen, Seele ist, glaube ich, von ihm. Und noch, also es gibt einigste Filme. Ja. Ich habe eher ein schlechtes Gewissen, dass ich noch nicht mehr von ihm gesehen habe. Und ich bin drüber gestolpert, hatte ihn schon längere Zeit auf meiner Liste.
Und der Film heißt
Welt am Draht.
Und, aber ist das nicht irgendwie berühmt? Hast du den öfter erwähnt oder habe ich darüber was gelesen?
Ich glaube, ich habe ungefähr das selbe Gefühl gehabt, wie du jetzt beschreibst, als ich irgendwie so den Netz dann mal endgültig irgendwie so eingelegt habe und Ding. Ich habe den immer schon so seit einem halben oder seinem habe ich das schon so im Kopf. Ich sollte den mal anschauen, der ist doch irgendwie wichtig.
Kann es sein, dass der zitiert wurde im Zusammenhang mit anderen Filmen oder so?
Ich kann dir nur sagen, beispielsweise, es gibt eine Romanvorlage dazu von Daniel F. Gallieux, vielleicht ein Franzose, ja. Und Hauptrolle spielt der Klaus Löwitsch, ist eigentlich auch kein, den habe ich zumindest gekannt aus einer, ich weiß nicht, glaube ich, nicht so tollen Krimiserie namens Peter Strom.
Ja.
Und ist ein Zweiteiler fürs Fernsehen produziert, vom WRD damals. Und er hat mir sehr gut gefallen. Die Handlung ist schnell umschrieben, allzu viel darf man eigentlich auch nicht spoilen. Spielt in der damaligen Gegenwart, in den 70er Jahren, und die Handlung spielt am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung. Und dort. Hello. Nein. Gut. Ja. Ciao, servus. Ja, der Tom.
Achso, okay. Also der spielt in einem Kybernetik-Institut?
Ja, also für Kybernetik und Zukunftsforschung, IKZ. Ja. Und dort gibt es haben sie einen Supercomputer entwickelt namens Simulacron Nummer 1.
Okay.
Und dieser Supercomputer der nächsten Generation hat einen Zweck. Es simuliert, ich glaube, sie haben gesagt, 10.000 eigenständige Identitäten, eine Kleinstadt. Und diese in dieser simulierten Kleinstadt leben eben diese digitalen Identitäten vor sich hin und diese digitalen Identitäten sind sich nicht bewusst, in einer Simulation zu stecken, bis auf einer, die Einheit 0001 namens Einstein, die ist sich bewusst, dass sie selber in einer Simulation steckt. Ein schreckliches Geheimnis, ja. Und
diese digitalen Entitäten sind dann Schauspieler, die du siehst. Also,
sie kommen.
Du hast damals so Videospielgrafik schon rein.
Du siehst die Simulation relativ kurz nur an zwei Stellen. Mhm. Das eine Mal ist es ein Hotel und das schaut eigentlich relativ, ein bisschen skurril, aber relativ normal aus. Das andere Mal siehst du eine Autofahrt und da wird schon nicht Computerspielgrafik, aber weißt, diese Farbenveränderungseffekte werden da eingesetzt. 70er, also ja, es ist genau. Du hast sehr viele schöne Settings von futuristischen Büros und Häusern. Also dieser ganze 70er, jetzt kann man es Retrofuturismus nennen. Okay, ist das genau. Das ist relativ schön anzuschauen. Sehr künstlerisch die Dialoge und sehr abgedreht. Also der Rainer Fassbinder gibt da schon mal eine Vorlage. Da kommt man nicht jetzt mal so ohne Weiteres irgendwie so rein. Oder eigentlich schon, aber man muss sich halt gewöhnen. Ich habe auch schon lange keine so deutsche Schauspieler mit deutschen synchronisierten Stimmen und so. Das wirkt halt ganz eigen am Anfang, ein bisschen theaterartig, und es ist auch von den Dialogen her sehr abgefahren. Wir haben der Klaus Löwitsch, der Hauptdarsteller, ist der Fritz Stiller, der wird zum technischen Direktor ernannt, weil sein Vorgänger unter mysteriösen Umständen gestorben ist. In der echten Welt.
Okay,
Und er hat dann noch eine Unterredung mit dem Sicherheitsleiter des IKZ und auf einer Party, und kaum möchte ihm das große Geheimnis verraten, der Sicherheitsleiter, sein Vorgänger da noch am Ende gemeint hat, dreht er sich kurz um und dieser Sicherheitsleiter ist verschwunden, vom Erdboden verschwunden. Keiner kennt ihn mehr. Ja, und so geht das dann zwei Stunden lang. Man kommt ein bisschen auf Sachen drauf und so, und es geht halt um dieses Spiel Simulation, Realität, und er versucht eben diesen mysteriösen Fall aufzuklären. Und das ist eine absolute Empfehlung. Ich würde sagen, es ist eigentlich vom Matrix-Gedanken schon alles ausformuliert, was man so gerne haben möchte. Man sieht jede Menge deutsche Schauspieler, von denen deren Namen ich jetzt nicht im Einzelnen kenne, aber bekannte Gesichter. Und er hat das wirklich auch schön künstlerisch aufgeschlüsselt. Also toll. Eine absolute Empfehlung. Welt am Draht. Mein deutsche Science Fiction kommt ja nicht so oft vor.
Ja, klar.
Da hat er schon was vorgelegt. Nein, es ist schon Farbe. Okay, ist schon Farbe. Genau. Eine Empfehlung.
Gregor-Empfehlung.
Gregor-Empfehlung. Ja.
Also ich biete mal ein, ich habe wahrscheinlich wohl das in irgendwelchen Artikeln drüber gelesen, wo andere Filme damit verglichen wurden oder so. Mhm. Also ich kann nur bestätigen, er kommt mir wichtig
vor. Er kommt mir wichtig vor. Ja, hol ihn nach. Ich kann es dir wirklich, das ist gut angelegt. Man braucht langes Sitzfleisch, allerdings, wenn man es sich in einer Session anschaut, hat man dann schon 4 Stunden
Okay. Film. Okay, ein Zweiteiler ist, so, oder?
Genau, ein Fernseh-Zweiteiler ist. Gut, du hast noch einen Film gesehen, oder?
Ja, ich habe Hektors Reise oder Die Suche nach dem Glück gesehen im Votivkino.
Das ist ja definitiv eine berühmte Romanvorlage, glaube ich. Da
haben schon
Leute davon erzählt, übers Buch.
Und halt die Verfilmung, eine deutsch-britische Koproduktion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so ein, wie soll ich sagen, europäischer Feel-Good-Movie. Ein bisschen betulich.
Okay, inwiefern vom Tempo des Erzählens her?
Nein, so dass, also ich spoiler das jetzt, weil es ist nichts.
Ja, kann man ja im Vorhinein sagen, ab jetzt Spoiler Alert.
Ab jetzt Spoiler Alert. Es ist am Schluss dann so, die hauptspannende Szene war für mich so ein bisschen banal.
Okay, zu nett schon, oder zu auf Happy End getrieben.
Ja, ja, aber sonst, was ist es? Es ist ja das nicht ganz unbekannte Thema, dass ein Mann eine große Reise macht, in diesem Fall eine Weltreise. Mhm. Und wie es sich gehört, er fährt nach China, also China, und dann fährt er nach Afrika und besucht dort einen Freund, der Entwicklungshelfer ist und wird dort auch gekidnappt. Und dann fährt er noch nach Kalifornien und besucht eine Ex-Freundin. Und warum macht er das Ganze? Weil er lebt in London, ist Psychiater. Ihm ist ein bisschen fad mit der eigenen Freundin und seine Patienten werden sie nie richtig glücklich, obwohl es ihnen objektiv gut geht. Und dann sagt er, er macht jetzt eine Forschungsreise, um das Glück, also um über das Glück zu forschen, und interviewt dann halt in Tibet so einen Mönch, der auf dem Berg lebt, was Glück ist. Und in Afrika wird er gekidnappt von so einem Drogenbaron und dann tut er versuchen, den zu interviewen. Mhm. Und jetzt kommen dann immer wieder Untertiteln, also aus seinem Tagebuch heraus sozusagen Glück ist und es halt auf verschiedenen Sachen, was Glück ist, und manchmal sagen das Leute dann auch so direkt in die Kamera, Glück ist Kartoffel-Eintopf oder so, oder am Leben sein, oder, ja. Und das ist eigentlich relativ erwachsen, weil es auch um Themen geht wie Tod oder Sinn des Lebens so ein bisschen.
Ja.
Und, ja, und man kann sich's denken, man weiß es eigentlich schon ziemlich am Anfang, was kommt raus, also nachdem er da, seine Freundin verlassen hat, um auf einen weltumspannenden Ego-Trip zu gehen, kommt er natürlich dann in Kalifornien drauf, dass das, was ihn wirklich glücklich macht, ist seine Freundin, zu der er dann wieder zurück
ist. Ja, ja, ja. Kann man machen. Der Hauptrolle spielt ja der Simon Pegg, oder? Den kennt man nämlich aus diversen. Das ist ein berühmter englischer Comedian, der auch bei, warte, mitgespielt, wo er so berühmt war, dieser Zombie-Film. Wie hat denn der geheißen? Der lustige Zombie-Film, hast du gesehen? Ja, ich komme auch nicht drauf. Red mal weiter.
Ja, ich denke mal drüber nach. Ein markantes Gesicht, ja.
Ja, ja, also man kennt ihn aus diversen Filmen. Aus der Cornetto-Trilogie, die hat er gemacht, genau. Das hat bestanden aus The World's End, dann aus einem Polizistenfilm, und der erste war Shaun of the Dead, hat er geheißen. Genau, Shaun of the Dead.
Okay, klingt so nach Zombie.
Ja, eine Zombie-Parodie, wo sie dann im Pub landen. Aber das ist ja ist auf jeden Fall jemanden, den man im Auge behalten kann, weil er gerade in Amerika auch so am Durchstarten ist.
Ja. Ja, kann man sich anschauen, eher erwachsen, bisschen betulich halt.
Okay, ja.
Aber nicht, also auch gute, große Themen verhandelt und durchaus viel Schauwerte, weil es halt an verschiedenen Locations
spielt. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich habe zumindest vom Buch viel Gutes gehört. Simon Pegg mag ich eigentlich auch. Aber weiß jetzt nicht, ich werde, glaube ich, vorher war das Buch, wenn dann mal anstarten, weil da so viel Gutes drüber gehört hat. Ja, ich glaube, du, so alles in allem, also ich bin durchgekommen.
Okay.
Mit meinen Themen.
Diverse Ankündigungen, ich habe noch keine wirkliche Kalenderidee, also es gibt einen Google Plus Kalender, glaube ich, den Biertocher Kalender, aber da bin ich meistens zu faul, was reinzuposten. Aber es sind jetzt, weil jetzt September ist, gehen jetzt speziell im Raum Wien wieder diverse Veranstaltungsserien los, unter anderem Subotron.
Ah ja, die
Gaming. Macht jeden Donnerstag die Gaming, oder nicht jeden, aber öfter halt so Gaming-Vorträge und Diskussionen. Der Harald ist sehr fleißig mit dem Internet of Things Vienna, machen auch circa einmal im Monat was. Und ja, ich muss mir noch ein System überlegen, wo ich das halt schön und für mich relativ bequem publizieren kann. Ja, dass man sozusagen auf einen Blick sieht, was sollte ich heute tun in Wien oder was ist heute los.
Dass du da einen stringenten Kalender führst, ja. Fragt man jetzt aber auch ab, muss man sich recherchieren, ja. Weiß
nicht. Aber wie gesagt, es ist September, es geht jetzt wieder los.
Unsere Sommerpause.
Genau. Und so, ja, genau. Das ist eigentlich alles.
Na dann.
Wir freuen uns nächsten Montag, wenn Sie uns besuchen wollen. Wir sind, wenn es wieder regnet, beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Und wenn es schön ist, sind wir im alten AKH Hof 2.
Richtig.
Montag, 19.30 Uhr.
Vorbeischauen, Spaß haben und ja, bis kommende
Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Danke. Tschüss.